Vielen Dank. Mein Name ist Christoph Bienmüller, hast du schon gesagt gerade, und ich bin aus Braunschweig, aus der Friedenskirche und darf auch herzlich grüßen. Ich bin da, also nicht in der Gemeinde geboren, aber seit Kind bin ich da, gehe ich da hin. Und ich hatte beim letzten Mal, das war im Oktober, da war ich ja schon mal hier auch schon gesagt, dass ich auch hier Kindheitserinnerungen her habe. Insofern freue ich mich, dass wir miteinander verbunden und auch unterwegs sind. Genau. Es ist schon ein bisschen her, schon 2-3 Jahre mittlerweile, da habe ich einen Bericht gesehen. Und zwar gibt es ja, gibt's ja den Spiegel, und der hat auch eine Internetseite, und dort gab es einen Bericht, ein kleines Video, das hat mich sehr angesprochen. Und zwar wurde da berichtet von einer jungen Frau, die ist studierte Gebärdensprachendolmetscherin, und die hat die hat es sich zur Aufgabe gemacht, wenn man so will, dass sie bei Musikkonzerten, also vorne mit auf der Bühne steht und die Musik in Gebärdensprache übersetzt. Und zwar nicht nur die Texte, die gesungen werden, sondern sie macht sich im Vorfeld Gedanken, wie könnte man das, was die Texte ausdrücken sollen, in Gebärdensprache übersetzen. Sie lässt sich dann die Texte zuschicken und bereitet sich richtig darauf vor, damit dann auch sie sich emotional so ein bisschen da mit auseinandersetzen kann. Und die Worte, die die Musiker praktisch dann singen und die Musik, die sie spielen, die versucht sie in die Gebärdensprache zu übersetzen, sodass dann die Zuhörer, die eigentlich außen vor wären, praktisch mit ihren Augen ersatzweise hören können, was dort vorne auf der Bühne passiert. Das ist sehr interessant, fand ich, aber es scheint zu funktionieren. Also offensichtlich kommt das, was sie ausdrücken will, tatsächlich auch bei den Leuten an. Die Leute nehmen also mit dem Auge etwas wahr, was eigentlich das Ohr wahrnehmen müsste. Und das ist also ja überhaupt sehr wichtig, dass wir Dinge sehen können. Oft ist es ja so, wenn Menschen erblinden, dass sie dann schildern, wie das ist und wie sie immer mehr den Kontakt auch verlieren zu ihrer Umgebung. Und das Auge ist für uns ja schon einer der wichtigsten Sinne, die wir haben. Damit nehmen wir die Umgebung wahr, die Schönheit der Natur draußen. Ja, das ist gerade jetzt, finde ich, um diese Jahreszeit, wenn alles sattgrün ist und die Felder langsam zur Ernte reifen, ist es doch sehr schön, das zu sehen. Oder manchmal ist es auch so, ja, wenn ich nachher nach Hause komme, dann sehe ich den Rasen, der gemäht werden müsste, ja, dann macht es mir wieder Arbeit so ein bisschen. Oder vorhin auf der Autobahn fuhr einer vor mir her, immer in der Mitte, und wo ich dachte, jetzt mach doch mal Platz irgendwie. Ja, also das Auge ist etwas, was wir brauchen für viele Dinge, mit dem nehmen wir Mitmenschen wahr, Situationen wahr. Die Blicke, wenn wir Blicke austauschen, dann können wir darin Freude sehen oder wir sehen Wut. Gestern war ein Kindergeburtstag, der lief nicht so, wie mein ältester Sohn sich das vorgestellt hat. Und als wir ihn abgeholt haben, da kam er mir entgegen und ich wusste, irgendwas Schlimmes muss passiert sein. Er hatte bei einem Wettrennen nicht den ersten Platz belegt, stellte sich hinterher raus. Aber es war offensichtlich in seinen Augen erkennbar, dass er richtig wütend war oder müde. Sie waren, jetzt sind auch Ferien, da gehen sie spät ins Bett. Also man kann das ja sehen. Die Augen sind das Fenster zur Seele, heißt es. Vorstellungsgespräche, wenn die stattfinden, heißt es, der erste Blick entscheidet. Ja, wenn einer reinkommt, dann gucken wir ihn an und sagen, ja oder ja, könnte werden. Das ist, innerhalb von 2 Sekunden heißt es, entscheidet sich, ob da etwas passt oder nicht. Und es gilt ja auch als Zeichen von Selbstbewusstsein, wenn man den Blickkontakt hält in solchen Gesprächen. Mit Blicken gestalten wir Beziehungen. Menschen, die wir lieben, wenn wir sie anblicken, dann ist es spannend, den Blick zu halten, ja, oder es ist verletzend, wenn sich jemand abwendet oder den Blick ausweicht und wir ahnen, irgendwas ist nicht ganz okay. Also es ist etwas sehr, sehr Wesentliches in unseren Beziehungen, dass wir einander wahrnehmen und einander sehen. Wir treten in Kontakt mit den Mitmenschen und mit unserer Umgebung um uns herum. Und relativ früh in der Bibel begegnet uns das Auge sozusagen oder das Sehen schon an einer sehr frühen Stelle eigentlich. Wenn wir die Schöpfungsgeschichte lesen, finden wir das an den ersten 6 Tagen immer zum Abend hin. Gott hat etwas erschaffen und am Abend sah er es an, Er sah an, was er gemacht hatte und sagte, es war gut, es war sehr gut. Also offenbar hat Gott etwas wahrgenommen, etwas gesehen, was ihn erfreut hat, und er drückt es hinterher auch so aus. Nach dem Sündenfall ist er durch den Garten gegangen und hat Adam und Eva gesucht, hat sie nicht gesehen und hat gesagt, wo seid ihr? Meine Kinder, sie haben ihm gefehlt. Ja, also auch für Gott ist etwas mit Emotionen verbunden. Er fühlt etwas, wenn er etwas sieht, und er fühlt auch etwas, wenn er uns ansieht. Und auch wir fühlen etwas, wenn wir ihn sehen. Wir fühlen das, denke ich, das kann man schon so sagen, wenn Gott uns ansieht. Ja, jetzt ist das für die Jünger sicherlich ein bisschen einfacher gewesen damals in der Zeit. Sie waren mit Jesus unterwegs, eigentlich jeden Tag. Vielleicht haben sie sich in manchen Situationen schon übergeguckt. Ja, oder auch die Zeitgenossen, die mit ihm unterwegs waren, die hatten in Häkchen, sage ich jetzt mal, für die war es auch einfach. Die brauchten erstmal nur dahin zu gehen, wo er aufgetreten ist, und konnten praktisch so ihn ja begleiten und wahrnehmen und hören, was er zu sagen hatte. Und so schildert uns ja die Bibel und das Neue Testament auch eine ganze Reihe von Begebenheiten, wo es zu Begegnungen kam von Menschen. Und ich will mal eine Begegnung aus dem Markus-Evangelium jetzt hier herausgreifen. Ich lese mal Kapitel 10, Verse 17 folgende, eine kurze Stelle. Da heißt es, als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir, geh, verkauf alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus zu ihm sagte, und ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Also ein junger Mann, der offensichtlich Jesus kannte und sich auch innerlich damit auseinandergesetzt hat, was das Himmelreich ist, was Jesus predigt. Er musste irgendwie gemerkt haben, die Botschaft, die Jesus hier verkündet und zu seiner Zeit, die war irgendwie anders, das war etwas Besonderes. Und so kam er und nahm die Gelegenheit wahr und versuchte, Jesus zu sprechen, und stellte ihm nun seine Frage. Und Jesus war erstmal, finde ich jedenfalls, so ein bisschen ja, distanziert. Ja, er geht auf diese Anrede guter Lehrer eigentlich nicht ein, sagt, warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Ja, das hätte man ja irgendwie auch, man hätte sich auch geehrt fühlen können, aber das kommt an der Stelle nicht so rüber. Dann fängt er einfach an aufzuzählen aus den 10 Geboten, was er alles machen soll, dieses, das und jenes. Und es ist irgendwie jetzt nicht so auf Anhieb erkennbar, dass das irgendwie so eine besondere Beziehungsebene wäre zwischen den beiden. Aber der junge Mann hat sich damit nicht zufrieden gegeben, sondern er hakt nach und sagt, aber das mache ich alles schon. Und trotzdem habe ich immer noch die Frage, wie ist das mit dem Himmelreich? Ja, was muss ich tun, um da hinzukommen? Er hat sich da nicht abfertigen lassen, sage ich mal, sondern ist dran geblieben. Und dann kommt diese Stelle, und das ist, finde ich, einer der schönsten Sätze im Neuen Testament. Und Jesus sah ihn an und er gewann ihn lieb. Und vielleicht ist Jesus in dem Moment bewusst geworden, was in diesem Mann eigentlich vorgeht. Also er sicherlich kannte er ihn schon und er wusste auch, um was es geht. Aber es ist ihm in dieser Situation muss irgendetwas passiert sein, und er gewann ihn lieb. Also es ist ihm etwas ins Herz gefallen an der Stelle. In der Schlachterübersetzung steht das drin, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb. Und in anderen Übersetzungen steht, so war es ja hier auch, sah ihn voller Liebe an. Oder man kann auch das griechische Wort, was an der Stelle steht, auch mit einer Aktivität sozusagen in Verbindung bringen. Es könnte also, dass er ihn umarmt. Das, also eine Geste auch der Zuneigung. Ja, Jesus hat erkannt, dass bei diesem Mann eine Frage im Hintergrund stand, die an ihm genagt hat und letztendlich auch eine Sorge, ja, wie kann es mir passieren, dass ich, obwohl ich das alles tue, nicht in das Himmelreich komme? Jesus hat dahinter geguckt, hat hinter die Kulissen geschaut und hat verstanden, um was es diesem jungen Mann tatsächlich ging. Und dann hat er diese Worte gesagt, eines fehlt dir, und dann zählt er auf, was er alles tun soll. Und der junge Mann merkt, es ist offensichtlich mehr als das, was er irgendwie dachte, was ihm noch fehlt. Ja, er hat vielleicht gehofft, sagt, das ist alles gut, was du machst, das reicht so. Aber Jesus fordert ihn an der Stelle so sehr hinaus, dass er in dem Moment traurig davongeht. Ja, er stellt fest, es ist offensichtlich nicht so einfach zu haben, das Himmelreich. Es ist nicht einfach so, dass man Haken an eine Liste machen könnte, sondern es ist etwas, was das Leben angeht, wo eine Entscheidung dahinter steht, wo man etwas verändert in seinem Leben, wo Jesus etwas verändert. Jesus spricht ja eine Berufung aus. Ja, Jesus sagt ja, das ist dann der letzte Satz in diesem Text, und dann komm und folge mir nach. Das waren die Worte, die er auch zu den Jüngern gesagt hat, die in seinem Kreise dann mitgekommen sind. Die gleichen Worte, vollkommene Hingabe und ja, die Aufforderung zur Nachfolge. Er hat ihm eigentlich das angeboten, was er gesucht hat. Er hat ihm angeboten, bei ihm bleiben zu dürfen. Er hätte mit Jesus mitgehen können und er hätte ihm beibringen können, er hätte ihn lehren können über das Geheimnis des Himmelreichs. Und das geschah, nachdem Jesus ihn ansah und ihn liebgewonnen hatte. Der Mann ging fort, das bleibt an der Stelle offen, was dann aus ihm geworden ist. Der Preis war ihm offenbar zu hoch, aber in dieser Begegnung wurde eine Berufung ausgesprochen. Jesus hat ihn ernst genommen und hat ihm eine Berufung mitgegeben. Die Entscheidung lag bei ihm, bei dem jungen Mann. Berufung. Eine weitere Stelle, die ich uns vorlesen will, steht im Lukas Kapitel 13, Verse 10 folgende. Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die schon 18 Jahre lang von einem bösen Geist geplagt wurde, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: Frau, du sollst deine Krankheit los sein. Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Eine schwierige Situation für diese Frau, also sowieso 18 Jahre lang, in der sie schwer krank war, ihr Rücken war verkrümmt, sie konnte nicht mehr aufrecht gehen. Und dann sah Jesus sie und sprach sie auch noch an. Das war sowieso eine schwierige Situation in der damaligen Zeit und dann auch noch in einer Synagoge und dann waren da Männer und mit Frauen war das ja generell nicht leicht in dem Kontext. Und doch bewegt Jesus irgendetwas, als er sie sieht. Als er sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr. Also die Folge daraus war ja, dass diese Frau, die verkrümmt war, sich erst einmal irgendwie aufrichten musste und die mit diesem verkrümmten Rücken vermutlich auch nicht gut laufen konnte, ja dann auch noch zu Jesus erstmal hinkommen musste. Er rief sie zu sich und sie musste sich auf den Weg machen zu Jesus hin. Trotzdem, man hätte ja auch sagen können, Jesus sah sie, ging hin zu ihr, aber er rief sie zu sich. Sie musste also zu ihm hin. Er mutet ihr das zu, dass sie sich zu ihm hinbegibt, durch diese Menschenmenge hindurch und das in ihrer körperlichen Verfassung. Und dann kommt sie zu ihm hin und Jesus spricht zu ihr, du sollst deine Krankheit los sein, und legte ihr die Hände auf. Und sofort richtete sie sich auf und pries Gott. Offenbar war Jesus auch an dieser Stelle bewegt von dem Schicksal der Person, die ihm gegenüberstand. In diesem Fall eine Frau, die so lange so schwer krank war und auch noch von einem bösen Geist geplagt wurde. Und Jesus hat sich berühren lassen von diesem Schicksal dieser Frau. Und so hat er ihr einfach die Hand dann aufgelegt. Er hat sie ja auch nicht weiter in ein Gespräch verwickelt. Er hat sie zu sich gerufen, ihr das zugemutet und dann hat er ihr die Hand aufgelegt und sie geheilt. In dieser Begegnung hat diese Frau Heilung erfahren und sie konnte sich wieder aufrichten und sie konnte Gott loben. Ja, dann auch mit ihrem Körper. Ja, sie war vorher verkrümmt und konnte sich kaum bewegen und dann richtete sie sich auf und pries Gott. So konnte sie handeln, nachdem Jesus ihr begegnet war. Eine Veränderung im gesundheitlichen Bereich. Ein letzter Text, ja, einer, der mich immer wieder bewegt, steht im Lukas-Evangelium Kapitel 22. Das ist die Geschichte von Petrus. Es war so, dass Jesus verhaftet worden war im Garten. Petrus war ja dabei. Jesus hat ihn mitgenommen zum Beten und halte Wache. Und die Jünger sind eingeschlafen und dann kamen die Tempeldiener und ergriffen Jesus und Petrus nahm sein Schwert und schlug dem Malchus das Ohr ab und er wollte bei Jesus bleiben. Er hatte ihm das versprochen, dass er nicht von seiner Seite weicht und dass er ihm treu bleibt. Und jetzt war es also soweit, die Verhaftung war vollzogen und die Jünger zerstreuten sich, einige flüchteten, die Gemeinschaft drohte sich aufzulösen, die jahrelang zusammen unterwegs waren, ja, verschwanden in alle Himmelsrichtungen. Aber Petrus nicht. Er hatte ja versprochen, dass er an Jesus festhält und er folgte ihm zum Haus des Hohepriesters und wollte nun wissen, was da passiert und wie es mit Jesus weitergeht. Dann geschah, was passieren musste. In der Menge waren Leute, die ihn wiedererkannt haben und die ihn darauf angesprochen haben. Dreimal wurde er angesprochen. Du bist doch auch einer von denen. Und dreimal sagte Petrus, nein, ich gehöre nicht dazu, wirklich, ich gehöre nicht dazu. Und dann diese tragische Situation, der Hahn kräht. Und im Vers 61 steht es dann, der Herr drehte sich um und sah Petrus an. Jesus blickte Petrus an. Das ist, glaube ich, eine sehr schlimme Situation für Petrus gewesen. Er hat das ja auch sofort verstanden. Es heißt, er erinnerte sich und er ging und er weinte bitterlich. Ja, ihm war bewusst geworden, dass er Christus enttäuscht hat in dieser Situation. Ich denke nicht, aufgrund der Geometrie, ich vermute das nicht, dass es ein direkter Blickkontakt war. Jesus war im Haus des Hohepriesters, Petrus war ja im Hof. Also ich denke, es geht eher um eine Herzensverbindung und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende in den Situationen, wenn Jesus uns anblickt, dass es darum geht, dass Jesus uns ins Herz blickt und ja, wir uns Dinge über uns bewusst werden oder auch über andere Menschen, über Situationen, dass wir verstehen, wie Jesus Dinge sieht. Was war das aber für ein Blick? Er drehte sich um und sah Petrus an. Ich denke, dass es ein liebevoller Blick war. Denn Jesus hatte ja vorhergesehen, was passieren würde. Er kannte Petrus ja, er hatte ja viele Dinge mit ihm erlebt und wusste auch, wie aufbrausend er sein konnte und dass er manchmal irgendwie ja, einfach zu schnell vorpreschte. Und ich glaube, dass es deswegen kein verurteilender Blick war, sondern dass es ein Blick war, der sehr liebevoll war. Und es geht ja dann auch weiter. Ja, Petrus muss da durch. Jesus mutet ihm das an der Stelle auch wieder zu. Ja, der hat bestimmt nicht nur 10 Minuten bitterlich geweint. Dem ist das bestimmt in den Nächten, ist es ihm wieder vor Augen getreten, was er ist. Es ist bestimmt ein Prozess gewesen, in dem er drin stand und vielleicht auch etwas, was er sein Leben lang bereut hat. Ich weiß es nicht, aber Jesus hat ihn zurückgerufen und er ist ihm ja als Auferstandener später auch wieder erschienen und er hat den Auftrag erneuert, dass Petrus die Schafe weiden soll, sich um die Gemeinde kümmern soll. Jesus hat ihn nicht verworfen, sondern er hat ihn korrigiert und hat ihn dann auch in seine Berufung zurückgeführt. Also eine Begegnung, die in einer Einsicht endet. wo Petrus etwas erkannt hat, was ihn aber auch verändert hat. Das gehört zu seinem Leben dazu, diese Erfahrung des Scheiterns und ja, durch die er dann auch durch musste, aber auch die Erfahrung, dass Christus ihn nicht fallen gelassen hat. Drei Beispiele aus dem Neuen Testament, wo Blicke Jesu das Leben von Menschen in irgendeiner Form verändert haben oder ja, doch stark geprägt haben. Wie ist das jetzt heute in unserem täglichen Leben? So oft begegnen wir Jesus vielleicht nicht. Ja, wie ist es mit den Blicken, Blickkontakt? Wo schaut Jesus mich an? Ich hatte nach meinem Studium, das war 2003, meine erste Arbeitsstelle angetreten und die führte mich auch aus Braunschweig weg. Also wir waren 2001 geheiratet, 1999 bin ich zum Studium schon weg. Wir haben also 2003 schon einige Jahre Wochenendbeziehung und dann auch Wochenendehe hinter uns gehabt. Und dann verschlug es mich in die Nähe von Frankfurt am Main und das bis 2006. Also das ging also noch ein bisschen weiter mit unserer Wochenendehe und die Arbeit, die ich dort hatte, die war herausfordernd, hat mir aber auch sehr viel Spaß gemacht. Es war beim Projekt, also es war jetzt nicht mein Arbeitgeber dort, sondern es war ein Projekt und wenn das fertig war, hätte sein können, dass ich woanders hinkomme, deswegen hat es auch keinen Sinn gemacht, dorthin zu ziehen. Und wir haben das so gelebt mit dieser Wochenendbeziehung und es war aber so, dass es mir innerlich nicht gut ging. Ich war sehr traurig, ich war oft unzufrieden. Obwohl eigentlich ja, von außen her betrachtet die Dinge eigentlich ganz gut gelaufen sind. Ich war in der Seelsorge, bin dann auch, habe auch mal ärztlichen Rat gesucht und mein Zustand wurde diagnostiziert damals als depressive Verstimmung. Und wir hatten dann so einen kleinen Plan gemacht, was ich tun könnte, sportlich, mich Aktivitäten, ich bin dann viel gelaufen. Ernährungsumstellung habe ich ein bisschen betrieben, hatte auch eine Ernährungsberatung dabei. Und so ein bisschen hat sich das auch verändert, ne? Stimmungsaufhellend war das, so hieß das damals. Allerdings sind wir im Rahmen der Seelsorge nicht so richtig vorangekommen. Also es war irgendwie nicht so ganz klar, was der Auslöser war für diesen innerlichen Zustand. Und bei uns in der Gemeinde in Braunschweig gab es damals auch schon das hörende Gebet, wo also Menschen sich Zeit nehmen, mit mir in dem Fall zu beten und auch gehört haben, was könnte Gott für mich auf dem Herzen haben. Und es sind auch gute Impulse gekommen, aber das waren alles so lose Enden irgendwie. Sie haben mir nicht in der Situation so richtig weitergeholfen. Und so ging es dann weiter. Ein Jahr später war ich dann auf einem Kongress in Oldenburg, Teen Street. Das wird von OM seit vielen Jahren eigentlich angeboten und die Jugendgruppen unserer Gemeinde fahren dort seit vielen Jahren hin. Und ich war auch schon öfter mit gewesen und war als Mitarbeiter dabei und war als Ansprechpartner für die Gruppenleiter. Also die Teenager, die da sind, die werden in kleine Gruppen geteilt. Jede Gruppe hat einen Gruppenleiter. Und ich war das Verbindungsglied dann zu den Bereichen da und dann ging es darum, Informationen weiterzugeben oder eben die Gruppenleiter auch zu begleiten und natürlich auch Ansprechpartner zu sein für die Teenager. Und dann gab es abends Lobpreiszeiten und da war ich auch dabei, aber es war eigentlich auch so, dass es mich innerlich nicht sehr doll angerührt hat. Und doch hat Gott mir ein Bild geschenkt, das ich aber auch wieder nicht so richtig einordnen konnte. Ich konnte damit nicht so richtig was anfangen. Es ging um die Suche nach einem Weg, um Orientierungslosigkeit, da war ein Leuchtturm zu sehen und Teil meiner Aufgabe war eben, dass ich nach der Veranstaltung dann im Gebetsraum anwesend war und dann für die Teenager, die für sich beten lassen wollten, da zur Verfügung stand. Und da bin ich also auch an diesem Abend hingegangen, weil es meine Aufgabe war. Und dann war ich also in dem Raum und wartete, was wohl passieren würde. Und dann kam jemand zu mir, eine ältere Schwester aus Irland, also ein internationaler Kongress. Zu dem Zeitpunkt waren es aus vielen europäischen Ländern. Und es war also eine 72-jährige Irin, die ja, in ihrer Gruppe da als Seelsorgerin und auch als Fürbitterin, als starke Beterin war sie gekommen war. Und die stand mit einmal vor mir und sprach mich an und fragte mich, ob Gott zu mir gesprochen hat. Das war natürlich eine rhetorische Frage, ist auch klar, denn sie hat gleich darauf angefangen, mir alles zu erzählen. Sie hat mir meine Probleme erzählt, die ich habe. Und sie hat alles aufgezählt. Sie hat die prophetischen Bilder aufgezählt, sie hat das weitergegeben. Ja, sie hat mir Bilder weitergegeben, die dem geähnelt haben, was ich 3 Tage vorher selber in der Lobpreiszeit hatte, mit dem ich nichts anfangen konnte. Und sie hat das alles in eine Reihenfolge gebracht. Ja, wie ein roter Faden. Hinterher war, passte alles das zusammen, was vorher keinen Sinn ergeben hat. Und hat mir Dinge ausgelegt und hat mir Worte weitergegeben. Ja, und es lief dann auf die Frage am Ende tatsächlich hinaus, vertraust du Gott oder nicht? Ja, es ging ja um Orientierungslosigkeit und um die Suche nach dem Weg, und darauf lief es am Ende hinaus. Lässt du dich von Gott führen oder nicht? Ja, und das war eine Entscheidung, die ich treffen musste, wieder neu. Und zum Abschluss hat sie dann noch für mich gebetet und hat mich gesalbt und hat mich dann auch nochmal ausgesandt. Und so war das an diesem Abend für mich. Das war, als hätte Gott mich angeblickt an diesem Abend. Ich war da nicht drauf vorbereitet. Ich war ja emotional völlig unbeteiligt eigentlich, so könnte ich es sagen. Und dann stand ich da und plötzlich stand die Frau vor mir und Gott hatte sie geschickt. Ja, und so kann ich von mir aus sagen, das war nichts, was meine Situation verändert hat. Ja, ich hatte danach keine Arbeitsstelle in Braunschweig oder so oder Umgebung, sondern ich bin ja da geblieben. Und wir haben auch immer noch Wochenendehe geführt. Und es war nur so, es war ein anderer Blick. Es hat sich nicht die Situation verändert, sondern bei mir hat sich innerlich etwas verändert. Ich konnte die Dinge anders sehen und so war ich dann mehr in der Lage, mit der Situation auch gut umzugehen. Und so, ja, habe ich das erlebt. Genau. Gott ist unterwegs und er sieht uns und er sieht andere Menschen. Und manchmal spricht er zu uns über uns oder er spricht zu uns über andere Menschen. Und so habe ich es auch erlebt, das war 2012, da waren wir mit dem Gospelchor unterwegs, unserer Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern. Da war ich dann schon nicht mehr als Sänger dabei, das hatte ich früher mal gemacht, aber da war ich als Vater dabei und habe auf unsere damals 2 Söhne aufgepasst. Der eine war 3 fast und der andere war gerade ein halbes Jahr alt. Und wir waren dort in Neubrandenburg und waren bei einem Konzert. Der Chor ist in einer Turnhalle aufgetreten. Das war in der typischen Plattenbausiedlung. Und für uns alles noch unbekannt. Wir waren da ja noch nie gewesen. Wir mussten erst mal gucken, uns orientieren und so weiter. Und die Turnhalle gehörte zu einer Schule. Da gab es einen Hausmeister. Und der hat uns überall aufgeschlossen und ist auch dabei geblieben. Und hat uns zugeguckt, stand uns zur Verfügung und hat sich wirklich sehr gewissenhaft um den Chor gekümmert und um die Veranstaltung und war auch immer irgendwie an Deck, wenn irgendwo Hilfe benötigt wurde, war er da und hat sich gekümmert. Und es war ein schönes Konzert und wir haben durch dieses Konzert ist auch eine Verbindung zu der Gemeinde dort entstanden, die wiederum dazu geführt hat, dass der Chor ein Jahr später dann nochmal da war. Und wir haben wieder ein Konzert und wieder in dieser Turnhalle gegeben. Und wieder war dieser Hausmeister zur Stelle und hat sich wieder rührend um alles gekümmert, was den Chor irgendwie anging. Hat das alles gut gemanagt. Und es blieb dabei nicht. Er hat sich nicht einfach nur um die Veranstaltung gekümmert, sondern er sprach mich an, sagte, guck hier, ich habe hier im Nebenraum, da hatte er 4 Stühle zusammengestellt. Wenn du dein Kind hier wickeln musst, dann kannst du das hier machen. Ja, dann wollte Moritz mit dem Laufrad raus, da ist er raus und hat alle Türen abgeschlossen, die vom Schulhof irgendwie runterführten. Ja, damit Moritz da Laufrad fahren konnte. Und meine Frau hat gesungen und ich hatte eben irgendwie die Kinder im Blick und es war aber auch, waren auch Leute da und es war eben nicht immer so, dass ich meine ungeteilte Aufmerksamkeit bei den Kindern hatte. Und er stand immer am Haupteingang und hat geguckt und wenn Moritz versuchte, sich davon zu machen, da hat er ihn im Blick gehabt und mich gerufen. Und dieser Mann hat schon vormittags so nach Alkohol gerochen. Der kam schon morgens mit einer Fahne dazu und man hat ihm das auch angesehen, dass er nicht erst seit kurzem oder dass das nicht nur eine Nacht war, wo er irgendwie zu viel getrunken hatte, sondern dass das offensichtlich Teil seines Lebens war. Und wahrscheinlich hat er diese ruhige Art, die er hatte, auch gehabt, weil er einfach immer den richtigen Alkoholspiegel hatte. Aber wieder war es so, als wenn Jesus zu mir gesagt hätte, sieh dir mein Kind an. Ja. Er ist zerschunden und krank, aber er ist mein Kind. Und in ihm habe ich Begabungen und Früchte des Geistes angelegt und ich lasse ihn nicht fallen. Und dann war das Konzert zu Ende und er kam dann an den CD-Stand. Meine Frau hatte auch CDs dann verkauft und er wollte gerne eine CD kaufen. Und die war zu teuer, er konnte das nicht bezahlen. Aber meine Frau hat ihm dann die CDs geschenkt. Alle drei, die es damals gab, als Dank auch für den Dienst, den er da an uns ja auch persönlich letztendlich getan hatte. Und ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt nicht wieder gesehen danach, es ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, was Gott mit ihm vorhat und wie es ihm jetzt geht und wo er jetzt ist, aber für uns war er damals ein Geschenk. Und ich wünsche ihm das von Herzen auch immer noch, dass Gott sein Leben zum Guten verändert. Vielleicht die CDs, vielleicht, dass er irgendwie Anschluss zu der Gemeinde dort findet. Ja, dass Gott das Leben, dass er ihn heilt, dass er ihm Einsicht schenkt und auch eine Berufung. Denn Johannes 3, Vers 17 steht, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Und das ist auch heute noch so, das können wir sehen. Und Jesus blickt hinter die Kulissen. Er guckt nicht auf das, was außen ist. Das muss er auch nicht, weil er uns geschaffen hat. Er weiß, wie es um uns bestellt ist, er weiß, wie es uns innerlich geht. Und er weiß auch, wie er sich uns vorgestellt hat und lässt sich da auch nicht von abbringen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind oder wie in dem Fall des Hausmeisters, ihm vielleicht noch gar nicht begegnet sind. Im ersten Johannesbrief steht, dass Gott die Liebe ist. Und wenn Jesus uns anblickt, dann blickt uns also die Liebe in Person an. Und die Liebe wird im Korintherbrief ja beschrieben. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nimmer auf. Ja. Und in diesem Sinne wünsche ich uns diese Erfahrung, dass die Liebe uns anblickt. Amen.